Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für unseren Podcast Pflegeexamen einfach. Heute möchte ich mich mit dir ein bisschen mit dem Thema Demenz beschäftigen. Wir haben ja unterschiedliche demenzielle Erkrankungen und nicht jeder Demenzpatient ist mit dem anderen Demenzpatient vergleichbar. Und deshalb starten wir heute mit dem Podcast zur Einführung in die Demenz. Wenn man sich mal die Demenz in sich so anguckt, gibt es unterschiedliche Ursachen. 80% aller Demenzen, die werden durch Krankheiten des Gehirns einfach hervorgerufen. Und da passiert es eben einfach, dass Nervenzellen allmählich verloren gehen tatsächlich, meist aus unbekannten Gründen. Und das ist eben so unter dem Fachbegriff der neurodegenerativen Krankheiten zusammengefasst. Die häufigsten davon, die kennst du schon. Das ist die Alzheimer-Krankheit oder Lewy-Körperchen-Krankheit. Und es zählen eben auch dazu die Erkrankung unseres Stirnhirns. Das ist die frontotemporale Degeneration. An zweiter Stelle als Ursachen für eine Demenz, das sind die Erkrankungen von unseren Blutgefäßen im Gehirn. Die kommen ganz oft leider in Kombination auch mit der Alzheimer-Erkrankung vor, und das sieht man vermehrt bei Menschen, die eben ein hohes Lebensalter haben. Wenn das auftritt, dass wir also jetzt Erkrankungen der Blutgefäße haben und eben eine Alzheimer-Erkrankung haben, dann werden die Symptome der Alzheimer-Erkrankung früher auftreten und die sind dann auch meist viel stärker ausgeprägt, als wenn es einzeln vorkommt. Wir haben aber auch noch andere, eher seltene Ursachen von Demenzen, aber die gibt es eben auch. Das sind neurologische Erkrankungen, die dazu führen können, Stoffwechselkrankheiten, Infektionen, Schädel-Hirn-Verletzungen, Tumore, Blutungen, auch Vitamin- und Hormonmangelzustände gehören dazu und natürlich auch, wenn es zur Abflussbehinderung des Liquors kommt. In ganz, ganz seltenen Fällen, in ungefähr 2%, ist es so, dass die Ursache behebbar ist tatsächlich und die Hirnleistungen wieder verbessert werden können oder wiederhergestellt werden können. Aber 2% ist tatsächlich denkbar wenig. Was eben bei der Demenz passiert, ist, dass wir einen Verlust haben von großen Anzahlen der Nervenzellen. Dadurch schrumpft eben das Gehirngewebe, es kommt eben zur Atrophie in dieser betroffenen Region. Wenn wir uns das aber anschauen und wir haben Erkrankungen der Hirngefäße, dann haben wir das Problem, dass tiefer liegende Regionen nicht mehr mit Blut versorgt wird. Das weißt du von anderen Krankheiten eben noch, wenn kein Blut mehr hinkommt oder wenig Blut hinkommt, fehlt uns Sauerstoff und Nährstoffe und die ganzen Substrate. Was ist die Folge? Kennst du auch noch. Das heißt, hier sterben jetzt zusätzlich noch Nervenzellen ab oder eben die Nervenfasern können eine Schädigung erleiden. Die Symptome von Menschen mit Demenz, also von dieser Krankheit, die sind immer davon abhängig, wo der Schaden im Gehirn aufgetreten ist. Deshalb ist es eben so, die Demenzen, die durch unterschiedliche neurodegenerative Krankheiten verursacht werden, sind ganz anders in den Symptomen von Demenzen, die eben durch eine Gefäßerkrankung hervorgerufen wurde. Um so zu verstehen, welche Symptome auftreten können, ist es nochmal, glaube ich, ganz wichtig, so einen kleinen Exkurs zu machen in unser Gehirn. Du erinnerst dich, unser Gehirn ist in unterschiedliche Lappen eingeteilt. Den Stirnlappen, den Scheitellappen, den Schläfenlappen und eben auch den Hinterhauptslappen. Diese unterschiedlichen Lappen im Gehirn sorgen dafür, dass unterschiedliche Fähigkeiten möglich sind, sie zu benutzen und eben auch, wenn es einen Schaden gibt im Gehirn, dass verschiedene Fähigkeiten noch da sind. Unser Hinterhauptslappen, da ist unter anderem eben auch die optische Wahrnehmung drin. Im Schläfenlappen, da ist unsere Sprache verankert, aber eben auch Funktionen und des Gedächtnisses. Im Scheitellappen finden sich optisch und räumliche Funktionen eben wieder. Und ganz vorne im Stirnlappen, da ist alles so drin, was wir jemals an Werten und Normen gelernt haben, da ist unser Entscheidungsträger, also ohne den Stirnlappen können wir schlecht Entscheidungen treffen, bis hin zu gar nicht. Problem lösen können wir eben auch nicht. Das Sozialverhalten ist da eben geregelt, ne? Unsere Wert und Norm, darf ich klauen, darf ich jemanden schlagen oder darf ich jemanden überfahren oder es ist mir einfach total egal, weil auch die Empathie hier abgelegt ist quasi und eben auch das Plan von großen Projekten auch hier mit verankert ist. Also je nachdem, wo ich einen Schaden habe, warum auch immer, Tumore, Infektion, Schädelhirnverletzung, betrifft es dann natürlich auch immer dieses Gebiet, welche Fähigkeit ist da verankert, die kann dann eben Beeinträchtigungen haben. Ich würde mir gerne mal die häufigste Form angucken der Demenz, die alle irgendwie so kennen. Das ist die Alzheimer-Krankheit. Ja? Der Alzheimer-Krankheit ist es wirklich so, es ist die häufigste Form, weil sie auch in Mischkombinationen ständig vertreten ist. Und diese Erkrankung manifestiert sich so um das 6. bis 7. Lebensjahrzehnt. Wir treffen häufig in der Praxis eben einfach Frauen, die das betrifft mit der Alzheimer-Erkrankung. Das liegt aber so ein bisschen auch daran, dass in dieser Altersklasse es wirklich weniger Männer gibt als Frauen und deshalb steigt eben die Prozentzahl da so ein bisschen nach oben. Die Alzheimer-Erkrankung, die hat man schon untersucht, da gibt es noch ganz viel Wissenschaftsbedarf, das wissen wir alle, aber man hat schon mal ganz wichtige zwei Proteine gefunden, die daran beteiligt sind. Das ist einmal das Beta-Amyloid und eben auch das Tau. Das ist dir vielleicht noch bekannt aus dem Unterricht. Dieses Beta-Amyloid, aus dem entstehen eben diese Plaques, die außerhalb der Nervenzelle sich anlagern können. Also wenn wir von Plaques reden, ist das eben dieses Beta-Amyloid. Und dann haben wir noch das zweite Protein, das ist das Tau. Und aus diesem Tau werden diese Neurofibrillenbünde im Zellinneren gebildet. Und das sind die, die der Nervenarzt Alois Alzheimer eben entdeckt hat. Das ist jetzt schon mehr als 100 Jahre her, aber das war seine Forschung. Der hat ja Gehirne sich angeschaut von seinen Patienten und hat das eben einfach da entdeckt. Das ist das Tau. Jetzt ist es eben so, was passiert denn, wenn wir Nervenzellen haben, die einfach nicht mehr funktionieren können, weil wir diese Neurofibrillenbünde haben, die sich da ablagern. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem bei der Signalübertragung an das andere Gehirngewebe, was vielleicht noch funktionieren würde. Wir brauchen, um Informationen weitergeben zu können, du erinnerst dich an den Gehirnunterricht eben, brauchen wir tatsächlich Überträgerstoffe, unsere Neurotransmitter. Die sind ganz wichtig, um eben Signale von einer Nervenzelle über den synaptischen Spalt an die andere Nervenzelle unter anderem weitergeben zu können. Hier beim Alzheimer, bei der Alzheimer-Erkrankung, richten wir das Augenmerk auf das Acetylcholin, weil das wird nämlich leider nicht mehr hinreichend produziert. Und du weißt, es passiert im Gehirn ganz schnell, wenn ein Neurotransmitter weniger produziert wird, macht sich ein anderer breit und meistens kommt es dann eben zu vermehrter Symptomatik. Und hier ist es eben so, das Glutamat wird jetzt dadurch im Übermaß ausgeschüttet. Warum kommt es denn eigentlich zur Reduktion des Acetylcholins? Das hast du dich vielleicht gefragt. Das liegt daran, dass tatsächlich eben bei der Alzheimer-Erkrankung zu sehen ist, dass meistens diese Acetylcholin-bildenden Zellen betroffen sind. Und wenn die natürlich kaputt sind, wird auch kein Acetylcholin mehr hergestellt. Problematisch ist es, weil es wirklich eines der wichtigsten Überträgersubstanzen eben einfach ist, weil das Acetylcholin brauchen wir gerade jetzt brauchst du es fürs Lernen, fürs Denken, aber auch die räumliche Orientierung. Dafür ist das verantwortlich. Jetzt ist es das so, dass eben außerhalb dieser Acetylcholin produzierenden Nervenzellen setzt sich leider eben die Plaques ab. Das Problem ist jetzt eben, wenn diese Plaques, Entschuldigung, sich außerhalb dieser Nervenzelle ansiedeln, dann ist natürlich die Reizübertragung gestört, weil wenn die Plaques da sind, kann kein Reiz weitergegeben werden. Eine sehr große Problematik. Das heißt, wir haben hier schon Probleme beim Lernen, beim Denken, aber auch die räumliche Orientierung ist schwer möglich und es kommt zu ersten Beeinträchtigungen. Wenn jetzt also diese Acetylcholin produzierenden Zellen eben verändert werden, gehen die irgendwann zugrunde. Das heißt also, das Acetylcholin wird eingestellt und jetzt wird es so auffällig. Die betroffenen Leute sind desorientiert und eben das Denken und das Lernen ist schon so, dass man es gut mitkriegt, dass sie damit eben einfach Probleme haben. Es ist ja nicht nur so, dass sich eben diese Plaques ablagern, sondern eben die Neurofibrillenbünde, die sich eben bilden an den Dendriten, führt eben dazu, dass diese Zelle untergeht und eben diese Übertragung nicht mehr möglich ist. Wenn man sich die Symptome so anschaut von Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung, ist es so, am Anfang ist das so, die fallen vielleicht auf durch Vergesslichkeit. Einfach, dass neue Ereignisse, die dazugekommen sind, sind nicht mehr abrufbar. Das ist schon so auffällig. Aber noch nicht so schwerwiegend, sodass man das eben einfach auch abtun kann, zu sagen, okay, es ist jemand alt, weil, Entschuldigung, mit zunehmendem Alter können ja Gedächtnislücken auch einfach entstehen. Heißt aber nicht, dass es automatisch eben zu einer Alzheimer-Demenz führen kann. Bei Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung, die sich also nicht mehr an kurz zurückliegende Ereignisse erinnern kann, ist es aber auch so, dass sie die Namen vergessen von Menschen, die sie neu kennengelernt haben. Die können sich vielleicht auch nicht mehr an Gespräche erinnern, die auch gar nicht so lange zurück sind, aber sie können auch Gedanken nicht mehr rekonstruieren, die sie dazu hatten. Das funktioniert nicht. Im Anfangsstadium ist das wirklich noch so, es wird meist nicht wahrgenommen. Auch vom Umfeld nicht. Das ist dann so, dass sie draußen vielleicht den Nachbarn treffen, der zu Fuß unterwegs ist, und dann sagen sie: Hör mal, was läuft denn? Ist dein Auto kaputt? Ach, komm, die Sonne, die scheint so schön, ich bin heute gut zu Fuß unterwegs. Und damit ist es eigentlich überbrückt und sehr logisch, dass niemand auf die Idee kommt, der weiß gar nicht mehr, wo sein Schlüssel ist. Deshalb am Anfang nimmt man das eben nicht so wahr. Im Verlauf kommt es dann schon so dazu, dass sich betroffene Menschen auch zurückziehen aus geselligen ja, Feiern, Anlässen, weil sie einfach nicht mehr in die peinliche Situation kommen wollen, dass sie sich an die Namen der Familienmitglieder vielleicht auch nicht mehr erinnern können. Im weiteren Verlauf der Erkrankung ist wirklich das Prägnanteste, ist eben einfach die Gedächtnisprobleme, dass man sich eben nicht mehr erinnern kann. Aber es kommt dann auch dazu, dass die Orientierung nicht mehr gewährleistet ist. Also zeitlich funktioniert das nicht mehr. Räumlich ist man am Anfang relativ zügig auch nicht mehr in der Lage, die richtigen Daten zum richtigen Ereignis zuzuordnen. Also die wissen nicht mehr, in welchem Jahr sie sich befinden. Und am Anfang ist es auch so, man merkt es so, die können sich in so unbekannten Umgebungen nicht mehr gut zurecht finden. Das verliert sich oder das verstärkt sich dann auch im Verlauf. Das heißt, in bekannten Umgebungen wird es auch schwierig, sich zu orientieren, weil das eben einfach immer weiter fortschreitend ist. Im Verlauf kommt es dazu, dass die Patienten eben eine Aphasie mitentwickeln. Das heißt, sie haben Wortfindungsstörungen. Das wiederum führt dazu, dass die Sprache auch wirklich so inhaltsarm wird, die benutzen wenig Füllwörter, kurze Sätze mit weniger Worten. Und es ist auch so, dass es eben vermehrt auftritt, dass sie eigentlich diese Sachen, die sie gesagt haben, oft wiederholen. Gerade so Phrasen, die richtig waren, wo es keinen Ärger gab, wo es keine Diskussion kam, zu sagen, was sagst du denn? Das erleben wir ganz oft, dass der demenziell erkrankte Mensch oft auf uns zukommt und sagt, na, wie geht's? Das kann den ganzen Tag so funktionieren. Das ist eben dem geschuldet, dass er für diesen Satz bis jetzt eigentlich nur ein freundliches Lächeln gekriegt hat und eine Antwort. Dann kann das eben sein, dass dieses Gesagte wirklich ständig wiederholt wird. Was wir aber auch feststellen können bei Menschen, die eine Alzheimer-Erkrankung haben, ist, dass sich die Stimmung und das Verhalten ändern kann. Manchmal ist es so, dass die Menschen sehr, sehr gereizt sind oder sehr unruhig. Tatsächlich kann es aber auch eben zu Aggressionen führen gegen sich selbst oder eben auch gegen andere. Wahnvorstellungen können eben hier auch hinzukommen, das ist auch zu beobachten. Im weiteren Verlauf ist es auch so, dass die Patienten Schwierigkeiten haben mit der Koordination. Das heißt, sie brauchen jetzt auch Unterstützung beim Gehen zum Beispiel, auch beim Anziehen. Und im Verlauf wird es auch immer schwieriger, das selbstständige Essen. Im weiteren Verlauf ist es leider auch so, dass bekannte Gesichter einfach auch nicht mehr erkannt werden können. Und zu guter Letzt ist es eben so, Die Demenzen lassen sich in Stadien einteilen. Wir haben einmal die leichtgradige Demenz. Da ist es eben so, dass die selbstständige Lebensführung nur gering eingeschränkt ist und der Unterstützungsbedarf sich eigentlich da richtet für anspruchsvolle Tätigkeiten. Im Stadium der mittelschweren Demenz ist es eben so, dass die selbstständige Lebensführung wirklich hochgradig eingeschränkt ist. Die brauchen hier auch schon bei Kleintätigkeiten des Lebens eben Unterstützung. Das heißt, der Unterstützungsbedarf, der verschiebt sich jetzt hier schon auf einfache Tätigkeiten tatsächlich und eben auch in die Selbstversorgung. Bei einer schweren Demenz ist es dann auch so, dass die Lebensführung, diese Selbstständigkeit nicht mehr möglich ist und der Unterstützungsbedarf sich jetzt hier richtet tatsächlich auf alle Tätigkeiten, die man am Tag so durchführt, brauchen die Patienten dann auch einfach Unterstützung. Zu guter Letzt ist zu sagen, jeder demenziell erkrankte Mensch ist unterschiedlich, nicht über einen Kamm scheren. Hier ist auch ein guter Ansatz eben zur positiven Beziehungsgestaltung, die Tom Kitwood eben über den personenzentrierten Ansatz hervorgebracht hat, ganz wichtig für die Arbeit, die Zusammenarbeit und das Miteinander und die Förderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten für Patienten mit einer Demenz. Ganz wichtig. Die Milieutherapie steht hier auch im Vordergrund, einfach damit der demenziell erkrankte Mensch durch eine Tagesstrukturierung und auch eben durch feste Räume und Abläufe eine Orientierung für sich zurückkriegt und dadurch ruhiger wird. Weil, wie du dich erinnerst, vielleicht aus der Praxis, ist es doch auch so, wenn wir demenziell erkrankte Menschen unter Stress setzen, damit ist gar noch nicht mal der Druck gemeint, dass ich jemanden so direkt unter Druck setze, aber er eben den Tagesablauf nicht mehr hinkriegt, führt es eben leider dazu, dass die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die ich brauche für meine Alltagskompetenzen, dass sie doch denkbar eingeschränkt werden oder vermehrt eingeschränkt werden. Und das gilt es zu verhindern. Das war es jetzt erstmal zur Einführung in die Demenz und hier am Fallbeispiel der Alzheimer-Demenz. In dem folgenden Podcast, im Teil 2, da werden wir uns über die anderen Formen der Demenzen unterhalten und auch eben da die Unterschiede nochmal besser herausarbeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen, beim Examen und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann.